Guten Morgen zu einer neuen Folge Hitcast, heute Folge 32. Moin Dennis.
Guten Morgen Philipp, da sind wir wieder. Eine Woche ist um.
Genau.
Und wir wollen uns heute dem Thema Lizenzierung von Software widmen. Also das Ganze so ein bisschen mit Fokus in Richtung Microsoft, würde ich sagen. Und vielleicht aber auch mal so ein bisschen verallgemeinert, was für Arten von Lizenzen gibt es. Wollten unsere ZuhörerInnen da einmal abholen, ein bisschen ins Boot holen, was so die verschiedenen Lizenzierungsmodelle eben gerade im Bereich Microsoft, Windows Server etc. geht.
Genau, und kleiner Ausblick, am Ende werden wir auch nochmal in Richtung Geld sparen beim Thema Lizenzen schauen. Denn das kann man, glaube ich, vorweg sagen, Lizenzen sind ziemlich teuer. Also Software-Nutzungsrechte, die man da ja erwirbt, lassen sich die Hersteller sehr gut bezahlen, egal ob nun als einmalige Kauflizenz oder als Mietlizenz oder ähnliches. Und da kommen schnell ein paar tausend Euro zusammen und deswegen bis zum Ende dranbleiben, da gibt es nochmal einen kleinen Trick, wie man da ein bisschen Geld sparen kann.
Ja, sehr cool. Vielleicht starten wir ganz klassisch mit unserem Muster, mit unserer Musterfirma, die auf der Suche nach einem neuen Server ist. Und nun muss dieser Server ja, leider möchte ich jetzt nicht sagen, also wirtschaftlich leider lizenziert werden, was im Zweifel eben sehr teuer werden kann.
Genau.
Ich als Unternehmer muss denn da, genau, worauf muss ich achten, wenn ich meinen Server lizenzieren möchte? Was für Parameter muss ich berücksichtigen, um am Ende überhaupt zu wissen, welchen Lizenzumfang benötige ich eigentlich für meine Umgebung?
Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass zumindest im Bereich Microsoft-Lizenzen, und das haben inzwischen viele Hersteller im Serverbereich auch so ein bisschen adaptiert, immer nach Anzahl der Prozessoren bzw. Prozessorenkerne gerechnet wird. Ja, das ist so die Kenngröße, um die es dann geht. Und dann gibt es noch den Parameter aus dem Bereich Virtualisierung, wie viele virtuelle Server betreibe ich. Und daraus kann man dann berechnen, wie der Lizenzbedarf ist. Genau, das ist ja ein bisschen holprig, ein bisschen umständlich. Sprich, man schaut sich erst an, wie viele CPU-Kerne habe ich und dann eben die Frage, wie viele virtuelle Maschinen will ich betreiben. Das multipliziert man miteinander und am Ende erhält man dann ja, eine Anzahl an Lizenzkernen, die man lizenzieren muss. Und dann gibt es Lizenzen zu kaufen von Microsoft in verschiedenen Größenordnungen als 16-Kern oder als 4-Kern oder als 2-Kern-Pakete. Und da bastelt man sich dann das zusammen, was man braucht.
Okay, das heißt, ich habe im Prinzip eine Grundlizenz für meine Umgebung und kann die dann beliebig erweitern, je nachdem, was ich dann auch hinzufügen will an virtuellen Servern.
Genau, also im Falle Microsoft geht man oder sagt man eben, Microsoft sagt, dass jeder Server muss mit mindestens 16 Kernen lizenziert werden. Mhm. Deswegen 16 Kerne die, ich sag mal, Standardlizenz, die man kauft. Und dann kann man eben, wenn man mehr Bedarf hat, erweitern, entweder mit dem 16-Kern-Paket oder mit 4-Kern-Paketen oder 2-Kern-Paketen, um das eben dann möglichst passend auch aufzubauen und zu lizenzieren, da eben nicht zu viel oder zu wenig lizenzieren zu müssen.
Ja, jetzt würde ich in diesem Szenario als Laie ja sagen, okay, ich habe jetzt dieses Grundkonstrukt, Lizenz mit diesen 16 Kernen auf meinem Server installiert. Woher weiß denn diese Grundlizenz, wie viele virtuelle Maschinen ich da drauf laufen habe? Also muss man sich das so vorstellen, dass das dann wirklich nicht mehr installierbar ist ab einem gewissen Grad? Also dass ich dann wirklich immer erst diesen Step, ich muss mir jetzt eine Lizenz kaufen und installiere dann meine virtuelle Maschine. Oder darf ich nachlizenzieren oder wie streng ist denn Microsoft da in diesem Fall?
Naja, wenn wir im Rahmen dessen bleiben, was rechtlich halt gilt, dann heißt es, ich darf das installieren, was ich auch habe. Kontrolliert wird das Ganze ein bisschen lockerer. Heißt, es gibt keinen Mechanismus, der eine Installation verhindert direkt. Also wenn ich mal angenommen, wir hätten zwei virtuelle Server lizenziert und ich würde einen dritten installieren, dann würde nicht sofort die Meldung kommen, hier ist eine Unterlizenzierung, das funktioniert so nicht. Gleichwohl würde das natürlich auffallen im Falle einer Lizenzprüfung oder wenn ich es zu oft mache, dann natürlich auch irgendwann eine entsprechende Meldung, weil natürlich im Hintergrund ein Aktivierungsserver bei Microsoft läuft, der dann auch zählt, wie häufig wird eine Lizenz aktiviert. Und da ist natürlich so ein bisschen Spielraum dann drin, um auch mal mit drin zu haben, dass ein Server mal neu installiert wird, aber halt nicht endlos. Und dann gibt es irgendwann, wird die Lizenz gesperrt.
Ja, jetzt ist ja immer noch ein beliebter Teil dieser virtuellen Umgebung ist ja noch dieser klassische Terminal-Server, auf dem Mitarbeiter dann arbeiten können. Mhm. Also vielleicht mal so ein bisschen weg von der, ich nenne es jetzt mal Hardware-Lizenzierung zur Lizenzierung meiner Mitarbeiter.
Genau.
Wie ist das da? Also muss ich quasi jeden Einzelnen, der dann da arbeitet, auch nochmal separat lizenzieren oder ist das abgedeckt in dieser Server-Lizenzierung?
Ja, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Zum einen gibt es eine Einsteigerlizenz bei Microsoft, das ist die sogenannte Essentials-Lizenz. Die beinhaltet alle Lizenzen, die ich für eine Nutzung im Netzwerk brauche. Mhm. Allerdings nur bis 25 Mitarbeiter. Darüber hinaus muss ich dann aufsteigen auf eine höhere Lizenz. Das ist dann die Standard-Lizenz, bei der ich dann eben lizenziere, so wie ich es eben beschrieben habe, nach Anzahl der Kerne und nach Anzahl der virtuellen Server, die ich betreibe, oder Server generell, die ich betreiben möchte damit. Und dazu brauche ich dann sogenannte User-Culls oder Device-Culls. Heißt, ich muss im Netzwerk gucken, wie viele Personen arbeiten mit Diensten vom Server. Heißt, wie viele Nutzer sind zum Beispiel im AD angelegt. Oder für wie viele Benutzer verteilt der Server IP-Adressen. Und dabei muss man dann schauen, was lohnt sich mehr. Habe ich zum Beispiel ein Unternehmen, was im 2- oder 3-Schichtbetrieb arbeitet, dann bräuchte ich vielleicht, habe ich vielleicht, keine Ahnung, wenn man auch mal einfacher halber 300 Mitarbeiter, also 100 pro Schicht, dann bräuchte ich 300 User-Calls. Ich habe auch nur 100 Arbeitsplätze, weil ich habe ja ein 3-Schicht-System. Da wäre es dann günstiger zum Beispiel zu sagen, ich lizenziere die Geräte, weil dann lizenziere ich 100 Geräte.
Okay,
Vorsicht, dabei müssen dann wirklich alle Geräte lizenziert werden. Heißt, da fallen auch sowas rein wie Drucker oder Scanner, die mit dem Server zusammenarbeiten.
Oder.
Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen tricky. Da reicht es halt nicht, PCs zu zählen.
Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie 10 Mitarbeiter, die haben aber beispielsweise alle einen festen Rechner im Büro und noch ein Notebook, dann ist es wieder sinnvoller, den User zu lizenzieren, weil der das dann mit beiden Geräten nutzen kann?
Korrekt, genau. Also da muss man schauen, in fast allen Fällen ist User-Lizenzierung die bessere Wahl und vor allem einfachere Wahl.
Und günstiger auch?
Ja, in vielen Fällen auch, genau. Device muss man wirklich, das gibt es ganz, ganz, ganz spezielle Use Cases, wo das Sinn macht. Da muss man wirklich dann genau drauf gucken, aber das ist ganz, ganz selten nur der Fall. Die muss ich dazu kaufen. So, dann habe ich meine Systemumgebung mit meinen Servern und den Usern lizenziert. Die User-Calls brauche ich nicht für jeden Server, sondern die gelten fürs gesamte Netzwerk.
Okay.
Und sind auch downgrade-fähig quasi. Also die sind, wenn ich eine User-Call, die sind auch haben auch eine Versionsnummer. Und wenn ich zum Beispiel einen Windows-Server 2019 habe und habe User-Call für Windows-Server 2019, ich habe aber vielleicht noch einen Windows-Server 2012 im Netzwerk oder 2016, dann darf der Benutzer mit diesen 2019er User-Calls auch Dienste vom 2016er oder 2012er Server nutzen.
Okay, also klassisch abwärts, aber eben nicht aufwärtskompatibel.
Aufwärtskompatibel ist das Ganze nicht, genau. Ja. Da muss ich dann neu lizenzieren. Jetzt hast du vorhin angesprochen, Terminal-Server.
Ja.
Genau. Da geht es noch ein Stück weiter. Da brauche ich spezielle Lizenzen für den Zugriff auf diesen Remote-Desktop-Server.
Okay, weil ich im Prinzip nicht einfach nur nutze, was mir das Netzwerk bzw. der Server zur Verfügung stellt, sondern weil ich faktisch darauf zugreife.
Genau, richtig. Also da gibt es dann die sogenannten RDS-Calls, also Remote Desktop Services Call. Und die gibt es auch wieder als User und als Device-Call.
Gut, aber da macht ja im weitesten Sinne wahrscheinlich auch immer der User mehr Sinn, würde ich jetzt mal unterstellen.
In den meisten Fällen ja, genau.
Jetzt klingt das so, als würde ich eine ganze Menge Lizenzen brauchen, wenn ich hier so ein, ich sag mal, ein klassisches 15-20-Mann-Unternehmen lizenzieren möchte.
Ja, und da haben wir ja mit sowas wie Office-Lizenzen noch gar nicht begonnen.
Genau, so dann können die erstmal grundsätzlich arbeiten, aber vielleicht, ich sag mal, noch nicht mal ein Word-Dokument schreiben.
Genau.
Und das klingt jetzt schon sehr teuer.
Ja.
Gibt es gibt es da verschiedene, ich sag mal, Bezahlmöglichkeiten? Also muss ich da sagen, okay, nee, ich muss hier einmal auf einer grünen Wiese in den sauren Apfel beißen im weitesten Sinne und das hier einmal komplett bezahlen? Kann ich das auch mieten? Kann man das vielleicht sogar gebraucht kaufen? Gibt es da spezielle Märkte oder sowas?
Ja, jetzt ist es so, Lizenzen gab es bis vor einigen Jahren nur als Einmal-Kauf-Variante. Mhm. Inzwischen kann man Lizenzen auch über das sogenannte CSP-Programm mieten. Mhm. Das ist das gleiche Lizenzprogramm, über das auch Office 365 Lizenzen gemietet werden können. Und genau, das kann man eben jetzt auch für Windows Server Lizenzen nutzen und für die KLs etc. Damit habe ich schon mal die Lizenzkosten eben auf monatliche Mietkosten umgebaut. Und dann ist es so, dass ich auch da verschiedene Lizenzmodelle habe. Ich habe das besagte CSP-Modell und ich habe zum Beispiel aber auch ein ROK, also Reseller Option Kit Modell. Die unterscheiden sich wieder nachher in den Möglichkeiten, die ich damit habe. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, weil das dann, glaube ich, den Komplexitätsrahmen des Podcasts sprengt.
Wir wollen ja an dieser Stelle nur mal einen groben Überblick geben. Ne?
Genau, es gibt die verschiedenen Modelle und ich glaube, der größte Unterschied ist schon mal, das eine ist Kauf, das andere ist Miete. Und dann hast du eben angesprochen, Gebrauchtlizenzen, Gebraucht-Software-Erwerb. Und das ist dann so ein bisschen das kleine Thema, was ich vorhin einmal kurz geteasert habe. Wie kann man ein bisschen Geld sparen? Über den Erwerb von gebrauchter Software. Das heißt, man kennt das eigentlich aus allen anderen Bereichen im Leben, wo man irgendwie Sachen gebraucht kauft, die dann eben günstiger sind. Und das Schöne bei Lizenzen ist ja, die werden ja nicht abgewertet. Also die haben ja im Laufe ihrer Nutzung unterliegen die ja keiner nutzungsbedingten Abwertung, sondern nur einer zeitlichen Abwertung, weil irgendwann ist die Serverversion halt nicht mehr im Support beim Hersteller, also bei Microsoft in dem Fall. Und dann hilft die mir natürlich auch nicht mehr weiter. Aber ansonsten unterliegen die keiner nutzungsbedingten Abwertung. Und dadurch gibt es da natürlich erstmal jetzt keine Einschränkungen. Worauf muss man achten beim Kauf von gebrauchten Lizenzen? Das ist ein Bereich, da wird sehr viel Ware angeboten, die zweifelhafter Herkunft ist, möchte ich mal vorstellen.
Okay, das ist also glaube ich, kann man ganz gut sagen, das ist so dieser klassische Graubereich, den man so kennt, oder?
Ja, bei manchen ist das schon nicht mehr grau.
Okay, das ist schon dunkelgrau, ja. Okay.
Also wo man immer skeptisch werden muss, ist, wenn irgendwie eine Windows Server Lizenz, die sonst eben mehrere hunderte Euro kostet, plötzlich für 10 Euro angeboten wird. Ich glaube, da sollte bei jedem schon der gesunde Menschenverstand anspringen und sagen, irgendwas, nee, also selbst gebraucht, das kann irgendwie nicht sein. Und das ist in der Regel auch so. Es gibt.
Was ist da der Hintergrund? Also man liest ja durchaus, dass das funktioniert im weitesten Sinne erstmal. Also auch vielleicht, wenn ich so eine günstige, ich bleibe jetzt mal bei einer klassischen Windows-Lizenz, wenn ich die kaufe. Also es kann ja funktionieren, aber die wird dann wahrscheinlich nicht nur mir, sondern noch 200.000 anderen Leuten verkauft.
Genau. Okay. Das ist schon das ganze Geheimnis. Diese Lizenzen werden dann eben nicht nur an einen Käufer weiterverkauft, sondern eben an viele. Dadurch ist dann der Preis entsprechend gering. Ja. Aber da hat man häufig nicht lange Spaß mit, weil die wird relativ schnell von Microsoft gesperrt. Weil dann eben erkannt wird von dem System, dass es sich dabei um eine solche Lizenz handelt. Und dann sind die vermeintlich günstigen 10, 20, 30 Euro eben auch nichts mehr wert, weil der Server funktioniert dann nicht mehr. Mhm. Es gibt aber Händler, die sich darauf spezialisiert haben, die wirklich einen guten Prozess dafür anbieten, der dokumentiert ist, der geprüft ist, wo man entsprechende Zertifikate für den Erwerb bekommt. Und da kosten die Lizenzen dann ein bisschen mehr als diese 10 Euro. Aber immer noch deutlich weniger als eine neue Lizenz. Und rechtlich gesehen gibt es da keine Einschränkung. Also Microsoft hat dagegen geklagt vor einiger Zeit. Inzwischen sind es schon einige Jahre, die das her ist. Aber das ging bis zum Bundesgerichtshof hoch. Und ich glaube, der Europäische Gerichtshof hat sogar auch nochmal darüber entschieden. Und es wurde auf allen Instanzen festgestellt, der Handel mit gebrauchter Computersoftware ist rechtmäßig und kann eben auch vom Hersteller nicht eingeschränkt werden. Deswegen ja, gibt es da keinen Grund, eben zu sagen, man kauft keine Gebrauchtlizenzen. Kann man einwandfrei, uneingeschränkt machen. Ja, und kann dann eben dadurch bares Geld sparen.
Ja, also ich glaube, man kann ja zusammenfassend sagen, durch diesen Gebrauchtmarkt im Lizenzbereich ist es so, dass ich jetzt nicht die Unsummen sparen kann, die mir vielleicht eBay und Konsorten versprechen. Aber ich kann durchaus bei einer einigermaßen großen Umgebung oder auch schon bei kleineren großen Umgebungen schon eine Menge Geld sparen im Vergleich zu klassischer Neulizenzierung.
Auf jeden Fall, genau. Das definitiv. Also wir haben da eine deutliche Ersparnis gegenüber einer Neulizenzierung und damit auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht bei der nächsten Neuanschaffung einfach mal mit in den Vergleich reinzieht und sich anschaut, okay, ist das vielleicht auch für mich eine Sache, weil, wie gesagt, es gibt keine nutzungsbedingte Abnutzung dadurch an den Lizenzen und von daher spricht da erstmal nichts gegen. Ja.
Sehr schön. Ja, Philipp, vielen Dank. Ich glaube, dass wir hier einen ganz, ganz guten Überblick verschaffen konnten. Und am Ende bleibt wie immer der Verweis hagel-it.de/termin. Wenn sich jemand da draußen jetzt mit dem Gedanken beschäftigt, okay, ich könnte hier vielleicht mal ein bisschen Ordnung in meine Lizenzen bringen oder vielleicht stehe ich sowieso vor der Anschaffung einer neuen Serverumgebung und die muss dementsprechend lizenziert werden, gerne einen Termin buchen. Genau. Bei Philipp, bei mir oder bei einem unserer Kollegen. Und dann schauen wir, ob vielleicht auch in dem Fall eine gebrauchte Lizenzierung in Frage kommt.
So ist es.
Danke, Dennis. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.